der Rasenfunk Kurzpass. Tore, Tiere, Sensationen. Endlich ist die öde Gruppenphase vorbei und die Achtelfinals ballern uns so richtig schön rein. Ich spreche drüber mit Oliver Kucharski, dem Ed Karl Rums. Oliver, servus.
Max, servus.
Darfst du das überhaupt sagen?
Ja, das geht, das geht. Okay. Das ist noch drin. Das
war. Okay. Gut, wirst du nicht aus Hamburg vertrieben, da freue ich mich. Lass uns über einen denkwürdigen Achtelfinaltag sprechen, der hinter uns liegt. Ich hoffe, du hast dich schon davon erholt. Es ging rauf und runter. Eine Großchance nach der anderen. Waren tolle drei Spiele.
Ja, ich habe mir den Tag ganz dick im Kalender jetzt eingetragen. Ich habe die Spiele glücklicherweise auch aufgenommen. Da kann ich die jetzt jedes Jahr an diesem Tag wieder schauen.
Beneidend.
Hinten raus war es ein bisschen schwierig, wieder so runterzukommen nochmal. Aber es ging irgendwann so gegen 3, 4, habe ich dann noch ein bisschen schlafen können.
Das freut mich.
Wahnsinn.
Für mich ist auch quasi inzwischen unmöglich runterzukommen, wenn nicht noch Beckmanns Sportschule läuft.
Ich habe schon gehört, Max, du hast mir vor einer Weile, habe ich dir gesagt, da wollte ich dich eh noch rügen, da habe ich dir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Format wirklich so ganz, ganz, ganz schrecklich finde oder ob es vielleicht sogar okay ist. Da hast du mir geschrieben, das geht überhaupt nicht, das ist das Allerletzte, und dann hast du mir einen Link geschickt mit irgendeinem Mega-Verriss und dann war ich sofort auf Linie danach und habe dir gesagt, alles klar, ich finde es auch blöd. Und dann habe ich jetzt im Rasenfunk gehört, du findest es jetzt auf einmal voll okay.
Ja, also ja. Zum einen möchte ich mir dafür ungern Rüge abholen. Und nee. Denn eigentlich würde es ja nur zeigen, dass ich entweder ein Fähnchen im Wind bin oder dass ich meine Meinung überdenke, je nachdem, wie man da argumentieren will. Ich kann dir das ganz gut auch erklären. Du hast mich.
Ich habe es mir im Rasenfunk angehört, deine Erklärung.
Ja, eben. Und das ist doch auch vollkommen schlüssig. Und du hast mir geschrieben, nachdem dieser Tim Wiese beerdigt den alten Tim Wiese Ding lief. Ja, nee, das war wahnsinnig schlecht. Das fand ich auch noch wahnsinnig schlecht. aber ich habe es damals auch tatsächlich noch nicht in Bezug gesetzt zu dem, was man sonst immer nach Turnieren bekam. Also da habe ich dann tatsächlich erst am nächsten Tag drüber nachgedacht. Dachte ich mir so, was haben die denn früher da immer gemacht? Weil den Slot gab es ja schon immer und dann ist mir eingefallen, ach du Scheiße, Waldis EM-Club. habe ich ja total verdrängt.
Mhm. Das hatte ich schon. Lanz.
Ja, und auf ZDF, das ist ja immer noch so, Lanz. Also, und das ist ja nicht guckbar. Naja,
ich möchte jetzt öffentlich immer noch nicht sagen, dass ich das super finde. Ich bin immer noch unschlüssig, wie ich das zu nehmen habe, dieses Format. Das ist aber schon mal was.
Naja, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich es hart feiere. Aber ich kann es inzwischen wohlwollend gutieren und finde vor allem gut daran, dass die Segmente, das ist ja quasi eine Patchwork-Sendung, die zusammengeschnitten ist. Und die einzelnen Segmente sind ja nie so lange, dass man sich denkt, klar ist da manches immer noch echt ätzend und irgendwie Niko Paczynski und irgendwie ist das komisch. Aber es tut ja auch immer nur kurz weh. Also anders als die Achtelfinals gestern, sind ja diese einzelnen Einspieler nach 3, maximal 5 Minuten vorbei. Das heißt, du weißt, es ist durch.
Und ja, gestern nicht.
Ja, nee, gestern nicht. Lass uns über gestern sprechen, Oliver, weil wir haben noch viel vor uns.
Soll ich sagen, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Dann sind wir ganz schnell fertig.
Ja, mach mal.
Fertig.
Mega-Gag, Oliver.
Ja, nee, Entschuldigung, das kam spontan, aber ich habe wirklich nicht so viel. Also das hinten raus war wahnsinnig zäh, dieses Kroatien-Spiel.
Es war furchtbar.
Ich finde ich habe die Kroaten vorher, ich hatte so ein bisschen Angst vor denen. Das habe ich auch immer noch, aber die sind ja jetzt draußen. Aber ich habe trotzdem immer noch Angst vor denen. Ich finde die wahnsinnig unangenehm zu spielen. Was die irgendwie überhaupt nicht können, ist, sich auf sowas einlassen, wenn das dann jetzt irgendwie blöd ist mit den Portugiesen und dass das jetzt auf einmal doch Arbeit ist und anstrengend ist, gegen Manndeckung auf einmal zu spielen und so. Die waren ja alle genervt und es stand ja noch 0-0 und trotzdem waren die mega genervt, die ganzen Kroaten. Und das ist natürlich blöd.
Ich fand sie ehrlich gesagt gar nicht genervt. Ich fand eher die Kroaten ängstlich. Also die sind, wenn du mal geguckt hast, beide Mannschaften, und es zieht sich durch alle Achtelfinals, die wir erlebt haben, bisher durch. In der Offensive sind nie mehr als 5 Leute maximal in die gegnerische Hälfte gegangen, also tief in die gegnerische Hälfte. Das heißt, die haben immer mit vielen Männern in der Absicherung gespielt. Zum Teil haben das manche Mannschaften sogar auch bei den Standardsituationen gemacht, die sie hatten. Also, dass du dann nicht den Innenverteidiger vorschickst, weil du sagst, nee, es ist wichtiger, dass wir den Konter verteidigen. Und ich hatte eher den Eindruck, das war das Problem. Also sie hatten eigentlich als Plan ja offensichtlich, Portugal wird nicht gefährlich, wenn wir einfach immer den Ball haben. Und mit dem konnten sie aber dann zu wenig anfangen, weil sie null numerische Überlegenheit hatten, weil Portugal sich hinten reingestellt hat und gesagt hat, ja, macht halt einfach mal, zeigt halt mal.
Und das hat die genervt.
Ja, genervt waren sie auch, aber also ach, es war nicht schön. Weißt du, wie viele Schüsse aufs Tor es gab in diesem Spiel?
Ich glaube null, ne?
Ja, null, nee.
Also in der regulären zwei. Zeit.
Genau, in der regulären Zeit gab es keinen Schuss aufs Tor. Und insgesamt im kompletten Spiel, in 120 Minuten, nennen wir es Fußball, gab es zwei Schüsse aufs Tor, beide.
Perisic und?
Nee, Pfostenschuss zählt technisch nicht als Schuss aufs Tor. Beide in der 117. Minute, nämlich beim Tor von Portugal, weil hier erst Ronaldo geschossen hat, so. Nummer 1, Kopfball Quaresma, Nummer 2, fertig ist die Laube.
Ja, siehst du, wenn du aber zweimal aufs Tor schießt, dann ist ja ein Tor auch verdient.
Ja, in so einem Spiel tatsächlich. Also klar overperformed.
Ich fand das auch okay. Ich fand das jetzt aus Portugals Sicht nicht unverdient. Also ich finde es eher beachtlich, dass die Portugiesen, also die reden ja immer davon, dass sie auch die Europameisterschaft gewinnen wollen, dass sie dann gegen Kroaten, die jetzt eigentlich ja auf dem Papier jetzt nicht das alleroberste Niveau sind, als wenn du jetzt gegen Spanien kommst oder so, dass sie trotzdem sagen, ja, wir spielen jetzt hier totalen Außenseiterfußball und machen einfach zu, komplett. Und dann gucken wir mal, was hinten rauskommt. Also von der Mannschaft, die sagt, sie will selber Europameister werden. Das fand ich sehr beachtlich und diszipliniert und ganz cool von denen. Und die Kroaten, die konnten damit irgendwie überhaupt nicht umgehen. Die dachten, da kommt jetzt eine Mannschaft, die irgendwie vielleicht mitspielt und dann geht da auch was. Dann haben sie immer den Ball, dann haben sie gute Szenen, dann spielen sie ein paar Chancen raus und dann gewinnen sie 2-0. Aber da haben die Portugiesen halt nicht mitgemacht. Und wenn man das im Spiel merkt, muss man ja irgendwann mal drauf irgendeine Einstellung dazu finden und das ein bisschen verändern. Und das haben die irgendwie nicht gemacht. Die haben die ganze Zeit weitergespielt. So wie es eben, wie sie sich das ausgedacht haben. Und es hat halt 120 Minuten nicht funktioniert.
Ja, absolut. Beziehungsweise in den letzten 3 Minuten hat es funktioniert. Das sind immer die Situationen, die mich dann sauer machen, weil ich mir denke, ja, hättet ihr es halt mal vorher gemacht, ihr kleinen Kroaten. ich habe immer gerufen, lauft meine kleinen Kroaten.
Ja, jetzt kannst du so reden. Wenn Deutschland gegen die Kroaten spielt, dann sagst du nicht, dann bist du voller Angst wahrscheinlich.
Oliver, du hast gerade gesagt, dass du Angst immer noch vor den Kroaten hast, die ja, 0-1 ausgeschieden sind. Also will ich mir das jetzt nicht anhören an dieser Stelle.
Ja.
Also die Sache bei den Kroaten war halt, und das hätte ihnen Čačić in der Halbzeit wirklich sagen können, ist ja alles schön und gut, wenn du den Ball hast und sie hatten auch eine relativ gute Passsicherheit, das hat schon alles irgendwie gepasst und sie haben den Ball auch so kurz vor den Bereich bekommen, ab dem es dann kribbelt, weil du quasi im gegnerischen Abwehrdrittel bist. Aber du schaffst es halt nicht, gegen eine so gut stehende portugiesische Mannschaft Chancen zu erzielen, wenn du keinen Tempowechsel drin hast. Also es geht halt nicht, dass du quasi da, ja weiß nicht, wie so eine Computersimulation immer dem gleichen Tempo gegen anspielst, ohne Seitenverlagerung. Dieses Element hat komplett gefehlt. Das geht halt nicht. Und in diesen wilden letzten 3 Minuten, die für überhaupt gar nichts entschädigt haben, da hatten sie Tempowechsel drin, weil da mussten sie und da haben sie auf einmal Seiten überlagert und da haben sie Doppelpässe gespielt und da sind die auch einfach mal quasi, die haben den Ball auf den Spieler gespielt, der im 16er steht und derjenige hat prallen lassen und der andere ist hinterhergegangen, da war Tempo drin und dann ging auch gleich mal was und ich will jetzt nicht sagen, dass du 120 Minuten so hättest spielen können, aber in der zweiten Halbzeit hättest du das zwischendurch schon ruhig mal probieren können. Aber die Angst des Verlustes war bei beiden zu groß. Die haben zu sehr die Möglichkeit auch gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass sich auch der Ast, in der Turnierast, in dem sie sind, sich da ein bisschen im Spiel ausgedrückt hat, auch in den anderen Achtelfinals. Die haben alle das Gefühl gehabt, mein Gott, welche historische Chance haben wir? Wir müssen jetzt nur noch irgendwie dieses Spiel hier gewinnen, dann nur noch gegen irgendjemanden im Viertelfinale. Mein Gott, dann stehen wir schon im Halbfinale und dann müssen wir ja nur noch mal. Und ich glaube, das hast du in allen 3 Achtelfinals gemerkt.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du hast das in jeder K.O.-Runde, dass du jetzt keine große Lust hast, rauszufliegen und dass du dementsprechend spielst. Ich
Ja, aber die waren alle so ehrfürchtig, finde ich.
Ja, nee, ich habe bei den Kroaten noch nicht viel Angst gesehen, da rauszufliegen. Denen ist einfach nichts Besseres eingefallen als das, was sie da 120 Minuten oder 117 Minuten gemacht haben. Und die dachten, das klappt schon irgendwann. Das passt schon so, wenn man das so weitermacht. Und ja, das reicht dann nicht. Deswegen, ich bin sehr unzufrieden mit den Kroaten. Die Portugiesen sind mir so ein bisschen egal. Ich finde die nicht spannend, verfolgt es. Also, wenn man ein Portugal-Spiel nicht gesehen hat, finde ich, hat man auch nichts verpasst. Ja, von mir aus. Aber in dem Spiel haben sie es gut gemacht.
Ja, also gut würde ich mal in Anführungszeichen setzen, aber mein Gott, sie haben zweimal aufs Tor geschossen, das war dann schon ziemlich krass für das Spiel. Das haben auch, glaube ich, nicht alle im Publikum so richtig verarbeiten können. Ich muss sagen, ich fand noch nie Pfiffe beim Seitenwechsel in der Verlängerung gerechtfertigter. Also das fand ich durchaus auch erstaunlich, dass sogar die Fans, die vor Ort waren, für die es ja auch in ihrer persönlichen Fanbiografie ein kleines historisches Spielchen war, dass sogar die gesagt haben, ey Leute, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Lass uns über die beiden anderen Spiele noch sprechen, damit wir
Ja,
auf
die waren
das
auch super.
dann ab dann gucken wir nur noch in die Zukunft und dann malen wir alles nur noch in goldenen Tönen.
Ich freue mich.
Ja, komm, wir machen gleich das Furchtbare weg. Wales gegen Nordirland. 1:0 durch ein Eigentor von McAuley in der 75. Minute. Insgesamt 7:5 Schüsse aufs Tor, also 12 insgesamt von beiden Mannschaften und da sind also nicht, nee, nicht aufs Tor. 4 insgesamt nur aufs Tor. Insgesamt nur 12 Schüsse in diesem Spiel. Wales hat tatsächlich nur einmal aufs Tor geschossen, das war der Freistoß von Bale, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Tor war ja nicht mal mit einem Schuss aufs Tor erzielt. Das heißt, fast hätten sie das Kunststück geschafft, so wie die Hertha mal gegen Hoffenheim in der Bundesliga gewonnen hat, 1:0 ohne einen einzigen Torschuss abzugeben. Das hätte fast Wales jetzt im Achtelfinale wiederholt.
Jetzt machst du aber auch alles ganz schön schlecht, Max. Also dieses Tor, das war ja, das haben ja alle Experten gesagt, ein erzwungenes Eigentor. So. Und das andere, ich finde, also ja klar, spielen die nicht wie Spanien gegen England gegeneinander oder so. Das ist halt ein bisschen anders. Was ich da aber ganz cool fand, war, dass die Waliser selbst gegen Nordirland so gespielt haben, wie die Waliser halt gespielt haben. Also so.
Ja,
Das fand ich, das,
aber
ich
das
fand
ist,
das auch
glaube ich,
beeindruckend bei Italien. Die haben
ja.
auch das zweite Gruppenspiel gegen irgendwen, weiß ich nicht mehr, irgendwen Schwaches gespielt. Und die haben genauso sich hinten reingestellt und
Schweden.
einfach, ja, Schweden, und haben einfach abgewartet. Das fand ich super. Und das haben die Waliser auch gemacht. Also, das ist zumindest ein Plan. Die haben eine Vorstellung, was sie da tun wollen. Und das finde ich ganz okay. Und
Oder es
also,
ist der Mangel an Alternativen.
ja, na klar, was soll, also die haben ja jetzt da vorne auch nicht fünf Wahnsinnsspieler, die haben drei, vier gute Spieler, die nach vorne auch was machen können. Aber grundsätzlich musst du doch mit der Mannschaft verteidigen. Das würdest du doch ja nicht anders machen, wenn du Trainer bist.
Nein.
Und ich würde nicht so, also ich will nicht so gerne gegen Wales spielen. Ich finde, die sind schon, das ist schon schwierig gegen
Ja,
die.
wenn, dann wäre es ja im Finale.
Ja, wäre lustig, aber.
Jetzt.
Also, ich fand das Spiel gar nicht so schlimm. Also, da war ja vorher klar, was da kommt. Ich fand das Polen-Schweiz-Spiel, also, das fand ich, hat mich noch mehr gelangweilt eigentlich.
Dabei war das doch spielerisch das Beste an diesem Tag.
Ja, aber ich fand es trotzdem eine Enttäuschung. Bei Wales, Nordirland habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass da ein Feuerwerk abgeht, sondern ich war gespannt, wer von diesen beiden super defensiven Mannschaften jetzt irgendwie, stehen die beide nur in ihrem Strafraum und lassen den Ball in der Mitte liegen oder versucht da einer mal was? Und da fand ich es interessant, dass Nordirland, die fand ich nominell eigentlich die schwächere Mannschaft sind, dass die jetzt die Initiative übernommen haben und Wales einfach so weitergemacht hat, wie Wales das halt macht. Das fand ich von Wales ziemlich stark. Und bei Schweiz, Polen, da habe ich halt auch ein bisschen mehr erwartet vorher, weil Schweiz will irgendwie den Ball haben, die wollen was damit machen, die wollen das Spiel machen. Polen kontert dann halt ganz cool, aber Schweiz hat das Spiel nicht so richtig geil gemacht, Polen hat nicht so richtig geil gekontert, das war alles so, weiß nicht.
Ja, halt alles immer so. Die berühmte angezogene Handbremse, weil du nicht komplett aufmachen kannst als Schweiz gegen Polen, weil das deren größte Chance ist. Und gleichzeitig können die Polen auch nicht in einem Konter mit 7 Mann nach vorne rennen, sondern sie machen es halt auch nur mit 4 oder maximal 5, weil sie eben auch schon gleich an den Gegenzug denken. Also es ist quasi immer sehr vorausschauend gespielt gewesen von beiden Mannschaften. Aber ich fand schon, dass es das beste Spiel des Tages war, auch mit zwei unterschiedlichen Hälften. Also in der ersten Halbzeit hat das Polen wirklich ganz gut gemacht. Da waren auch die Schweizer ein bisschen verunsichert, hat man ja gleich schon in der ersten Minute gesehen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis die sich ein bisschen reingegroovt hatten ins Spiel. Und dann hat Polen aber halt auch gleich den Konter gesetzt. Und Schweiz hat fürchterlich den Konter verteidigt. Also wie da die Zuordnung geplant war in der Verteidigung, das können Sie mir gerne nochmal in Ruhe erklären. Es gab da keine Notwendigkeit zu viert auf Gilic war es, oder? Drauf zu gehen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, Grosicki. Entschuldigung. Grosicki.
Gilic ist in der Mitte nur runtergegangen, glaube ich, ne? Als der Ball durchkam.
Ja, genau, genau. Mhm. Ich habe vor allem auch gerade Gilic gesagt. Ich wusste schon, dass Milik falsch ist und egal. Und dann 0-1 und dann haben sie aber sind sie tatsächlich zurückgekommen in der zweiten Halbzeit. Zweite Halbzeit gehörte dann Schweiz von den Spielanteilen her. Sie hatten eine Reihe von Chancen. Rodriguez hat ordentlich gespielt. Also überhaupt haben Rodriguez und Seferovic hat sie ja auch immer mal wieder nach links fallen lassen. Die haben Blaschikowski und Piszczek ganz schön die Butter vom Brot genommen in der zweiten Halbzeit. Und dann halt auch das Tor des Turniers, Fallrückzieher aus 16 Metern an den Innenpfosten. Mhm. I was entertained. Und dann in Verlängerung, dann hatten sie beide wieder Verlustängste. Und dann geht's halt in Elfmeterschießen und dann, klar, kannst du Vollspann Elfmeterschießen, aber der kann dir halt auch drüber rutschen, dann geht er 3 Meter vorbei. Wenn 3 Meter mal gereicht haben. Hätte er ihn in den Winkel gesetzt, hätten alle gesagt, Wahnsinn, was für ein selbstbewusster, geiler Typ. So sagen alle, tja, hättest du ihn mal lieber gezielt, anstatt Kraft.
Ja, aber selbstbewusst ist er ja jetzt immer noch.
Ja, das glaube ich.
Hat er gesagt, das macht ihn jetzt stärker, alles hat er gesagt.
Ja, das glaube ich auch gerne, dass wenn ich mich am Rücken verletze, dass mich das jetzt stärker macht und nach vorne bringt, auch als Podcast-Moderator. als Mensch und Vater.
Du kannst aber sehr, sehr gute ergreifende Facebook-Live-Videos machen im Liegen. Das ist Wahnsinn zum Beispiel.
Ja, gut, klar. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es mich so arg weit nach vorne gebracht hat. Klar, es war schon mal ein Erlebnis, irgendwie die Kamera so halten zu müssen, dass man nicht das hässlichste Doppelking aller Zeiten hat, weil man halt gerade liegt. Aber bringt es mich jetzt weiter? Wird es mich bei Instagram pushen? Ich weiß es nicht.
Du machst da sicherlich die Auswertung. Du hast sicherlich Excel-Listen, wo du das genau erfasst alles, was dir jedes einzelne Posting immer gebracht hat. Und da musst du das jetzt auswerten.
Tatsächlich teste ich da als ein neues Tool. Die haben gestern ihre Facebook-Integration endlich live geschaltet. Mal gucken. Interessanterweise habe ich mich mit Facebook dadurch versöhnt. Seitdem sind die Reichweiten von allen Dingen nach oben gegangen. Facebook ist echt eigentlich schon.
Weil du einmal ein Video gemacht hast, siehst du?
Ja, Facebook ist da auch so. Ja, nee, und weil die Interaktionen gut waren. Und dann denkt Facebook, hey, geiler heißer Scheiß, das mögen die Leute. Und dann habe ich noch einen guten Mix aus Link-Postings und Bild-Postings und habe mir das auch schon genau überlegt, wie ich das jetzt mit der Folge und dann der Deutschland-Folge heute Abend mache. Man kann sich mit Facebook schon arrangieren. So.
So.
Damit hätten wir alles zur Schweiz gegen Polen gesagt, oder?
Mhm. Von meiner Seite aus ja.
Ja, von meiner Seite aus auch. Das muss jetzt gereicht haben, vor allem, weil wir müssen ja noch über so viel reden und die Zeit rennt ja schon wieder, Oliver. Lass mal dann diesen Teil nur kurz halten, nämlich den über Frankreich gegen Irland.
Ja, ich bin gespannt, vor allem wegen 2009. Freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Mhm. Wegen dem Hand. Vorfall von Herrn Henry.
Da haben mich ja französische Fans gemaßregelt auf Twitter, weil ich das auch geschrieben habe und dann kam gleich wer interessiert sich denn noch für diese olle Kamelle und dann, ja, wir haben ja hart dafür gebüßt durch die furchtbare WM und Polen wäre in der darauffolgenden Qualifikation auch wegen eines nicht erkannten Handspiels weitergekommen. Das habe ich aber nur noch so ganz vage in Erinnerung.
Ja, aber davon haben ja die Iren nichts.
Das bringt ja alles. Entschuldigung, die Iren wären so weitergekommen.
Ach so.
Aber trotzdem.
Ja, ich finde auch trotzdem.
Ja, glaubst du denn, für Frankreich ja die letzte Möglichkeit, glaube ich, sich frei zu spielen? Danach wartet England oder Island, beides gleich unangenehm. Vor allem steigt dann schon so die Spannungskurve. Das könnte so ein Effekt, wie wir ihn an Brasilien auch gesehen haben. mit jedem Schritt, den du dem Finale näher kommst, wird die Last komischerweise nicht leichter, sondern sie wird schwerer. Ich glaube tatsächlich, also es könnte sein, dass sie gegen Irland, vielleicht wenn sie ja doch mal irgendwann in der ersten Halbzeit treffen, dass sie sich da nochmal so ein bisschen frei spielen, in Anführungszeichen, und das dann auch mitnehmen. Es kann aber auch ganz, ganz zäh werden.
Also dieses Freispielen, ich glaube, dass die sich insgesamt bei diesem Turnier wahrscheinlich überhaupt nicht mehr freispielen, weil die machen sich so einen Druck, oder vielleicht haben die auch so einen Druck, ich weiß es nicht. Das scheint schon jetzt erstmal da festzusitzen. Ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, ob Irland unbedingt die beste Chance ist, sich ein bisschen lockerer zu machen. Weil gegen Irland sagt auch wieder jeder, die musst du 2-0 schlagen und dann kommen irgendwie die wichtigen Spiele. Wenn Frankreich irgendwann mal gegen Gegner kommt, gegen die man auch verlieren kann und jeder sagt, ja, das ist okay, gegen die kann man verlieren, vielleicht spielen sie dann auch besser. Vielleicht ist es auch weniger dieser Druck, diese Erwartungshaltung, unbedingt dieses Turnier gewinnen zu müssen. Ich glaube, das haben sie gar nicht so sehr. Die sollten schon, glaube ich, ins Halbfinale kommen. Aber wenn die jetzt gegen England oder gegen Spanien oder Italien oder Deutschland ausscheiden würden, dann ist, glaube ich, nicht das so ein Riesenproblem. Und kann sein, dass sie ausgerechnet dann total super spielen. Und gegen Irland krampfen sie sich wieder so einen zurecht. Das kann schon auch sein. Und danach wird wieder geweint, wenn man gewonnen hat oder so. Also vielleicht wird es auch nochmal so ein Spiel wie die bisherigen, und man kann die erst wirklich bewerten, wenn sie gegen einen nominell viel, viel stärkeren Gegner gespielt haben. Also ich sage ja gar nicht, dass Irland schlechter ist als diese anderen Mannschaften, aber gegen Irland würde ein Ausscheiden, glaube ich, nicht akzeptiert werden. Gegen England schon eher, und in einem Halbfinale gegen Spanien, Deutschland, Italien oder so sowieso.
Ja, ich bin so ein bisschen gespannt, ob Deschamps eine Lösung findet, offensiv Payet, Giroud, Griezmann und Pogba spielen zu lassen, oder ob es weiter so sein wird, Payet ist der Einwechselspieler, oder vice versa, Griezmann. Bin ich mal gespannt. Schauen wir es uns an. Ich glaube, es heißt auch Griezmann. Ich werde immer gemaßregelt. Ach, französische Fans, entspannt euch mal.
Ach, Max.
Nee, eigentlich sollte ich mich entspannen.
Ja.
Lasst uns über Deutschland gegen Slowakei sprechen. Endlich,
Gern.
Oliver. Jetzt machen wir das, was wir eigentlich immer vor Deutschland spielen tun.
Ja, wie geht's dir denn, Max? Wie fühlst du dich?
Komplett unaufgeregt, komischerweise.
Schön. Das ist
Also,
schön.
ich sehe auch, egal was da kommen mag, auch egal wie die Aufstellung sein wird, die Slowakei muss geschlagen werden. Ich bin ein bisschen. Ich gucke ein bisschen auf Özil, Boateng und Khedira, weil das diejenigen sind, die schon gelb vorbelastet sind. Und die würden mir, naja, zumindest Özil und Boateng würden mir schon fehlen in einem möglichen Viertelfinale gegen egal wen, egal ob Italien oder Spanien, da hätte ich eigentlich die ganz gerne mit dabei. Und ich mag auch diese gelbe Kartenregelung einfach nicht. Die ärgert mich so ein bisschen. Mehr als der Modus, muss ich sagen. Und ansonsten freue ich mich eigentlich nur, weil. Also gerade gestern war der erste Tag, wo ich auch so richtig mit eingestimmt habe in den Chor derjenigen, die gesagt haben, das ist ja eine grauenhafte Europameisterschaft, furchtbar. Gestern war es auch so, dass ich das auch gegenüber meinem Besuch nicht mehr verteidigen konnte, was da passiert ist. Und jetzt würde ich ganz gerne mal sehen, wie sich dann Deutschland im Vergleich dazu schlägt. Einfach auch so vom Spielerischen her. Und finden die denn Mittel? Und wie gehen die jetzt so ein Achtelfinale an? Ja, freue ich mich drauf.
Ich finde insgesamt, ich finde es gar keine schlechte EM. Es ist halt ein bisschen anders. Also es verteidigt halt jeder ganz gut, und du siehst halt, dass Nationalmannschaften offenbar es ein bisschen schwieriger haben, gute Angriffszüge irgendwie sich zu überlegen und einzuspielen und einzustudieren, als es vielleicht Einzelmannschaften haben. Und das Verteidigen kriegen die anderen alle ein bisschen besser hin. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich finde auch gar nicht diese kleinen Mannschaften. Also von meiner Seite aus können wir auch gerne mit 32 Mannschaften spielen. Ich will nur nicht, dass dieser Gruppendritte ewig weiterkommt, weil das hat die Spiele kaputt gemacht. Wenn die ersten Gruppen, also die ersten beiden weiterkommen und du spielst mit 32 Mannschaften, hast du auch, dann hast du wahrscheinlich bessere Gruppenspiele
Ja,
als
wobei
jetzt.
die dritten Spiele in den Gruppen hat es besser gemacht, finde ich. Du hattest kein einziges Spiel um die goldene Ananas bei dieser Europameisterschaft.
Ja, das stimmt, aber dafür hattest du ganz viele Spiele, in denen in erster Linie nicht verloren werden sollte, weil du dachtest, dass du vielleicht mit zwei Unentschieden und einem Sieg oder mit einem Sieg und was weiß ich irgendwie weiterkommst. Das habe ich so krass jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Aber ja, also es liegt eigentlich an den großen Mannschaften, Lösungen dafür zu finden, wenn man gegen so defensive Mannschaften kommt. Und das hat bisher noch keiner so richtig gut hingekriegt. Die Spanier haben das so ein bisschen mal gezeigt. Die deutsche Mannschaft kann es grundsätzlich, glaube ich, auch, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen. Also auch in der ganzen Quali schon ewig nicht mehr gesehen, wobei es da ganz oft diese Chancenverwertung war. Das Einzige, was du halt von diesen großen Mannschaften erwarten kannst und was du auch kriegst, ist, die haben Spielkontrolle normalerweise. Die haben den Ball, die machen was damit und es passiert nicht viel. Die lassen sich nicht ständig auskontern oder so. Aber es fällt ihnen halt auch nach vorne nicht so ganz, ganz viel ein. Und also ich bin auch sehr entspannt vor dem Spiel heute, aber das kann schon auch hässlich werden wieder und zäh und also ich glaube, so Spiele wie gegen Algerien wird es hoffentlich nicht mehr geben, wo du so völlig heillos ausgekontert wirst ständig und wo alles so unsouverän ist, wo du so auf einen ganz falschen Fuß erwischt wirst. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Gegen die Ukraine war das irgendwie 10 Minuten mal oder Viertelstunde. Ansonsten war ja eigentlich alles immer komplett unter Kontrolle, aber es geht halt nicht so viel nach vorne. Und mal gucken. Man muss das auch nicht unbedingt im Achtelfinale schon abstellen. Man kann das vielleicht auch erst im Viertel oder im Halbfinale abstellen. Mal sehen.
Was glaubst du denn? So ein bisschen, es gibt ja einige personelle Fragen, reduziert sich allerdings meiner Meinung nach auf zum einen auf die Frage, ob Kimmich oder Hövedes rechts beginnt und zum anderen dann eben die Frage vorne wieder Gomez und Götze oder nur einer von beiden und so weiter. Lass mal erst über Kimmich reden. Ich denke, alle sind sich eigentlich darüber einig. Offensiv war das ein gutes Spiel gegen Nordirland. Defensiv absolut nicht zu bewerten, denn er hat null Druck bekommen. Es gab 2, 3 Situationen, wo er ein bisschen zu offensiv gepresst hat, weil er es von den Bayern gewohnt ist, dass der Raum hinter demjenigen, der ins Pressing geht, geschlossen wird. Und Löw mag das nicht so gerne. Also die Innenverteidiger gehen bei Löw nicht auf die Außen. Das ist bei Guardiola komplett anders. Und jetzt ist, für mich ist das aber so ein bisschen, glaube ich, eine Einstellungsfrage. Also ich gucke dann schon aufs Viertelfinale und überlege mir, gesetzt den Fall, Deutschland kommt weiter. Wenn wir jetzt, egal gegen wen wir spielen würden, Italien oder Spanien, gegen Spanien fände ich es aber noch ein bisschen interessanter, diese Frage, würden wir es spielen wie 2010 und würden sagen, wir stehen massiv hinten drin, wir versuchen zu verteidigen und setzen auf Konter, oder würden wir es spielen wie ja 2014 dann ab dem Frankreich-Spiel, dass du einfach sagst, nee, also unsere Stärken sind, wenn wir den Ball haben und wenn wir in der Offensive sind, und wir versuchen eher zu agieren als zu reagieren. Und für mich hängt damit nämlich auch ein bisschen die Frage zusammen, ob Kimmich oder Hövedes.
Also was mir nicht so gefällt, das ist auch schon bei dem ganzen Turnier so und das ist irgendwie bei allen Beteiligten so. Ich würde gern echt erstmal das eine Spiel spielen, was jetzt da ist. Also vor der Gruppenphase zu sagen, ich brauche 2 Teams, eine für die Gruppenphase und eins für das danach, dann denke ich, das kannst du ja denken, aber spiel doch bitte erstmal die Gruppenphase und dann guck mal weiter. Und also Slowakei ist jetzt sicher auch kein Freilos. Also man muss bestimmt heute Abend antreten und man muss bestimmt 90 Minuten gegen die spielen und irgendwie ein Tor machen wahrscheinlich. Und ich glaube, das wird schon alles anstrengend genug. Und dann kann man danach immer noch weiter gucken. Und Kimmich war stark im letzten Spiel. Und wenn du jetzt wissen willst, ob der defensiv auch was kann, dann musst du den natürlich weiter spielen lassen. Und dann ist es ja super, dass du jetzt noch nicht gegen Spanien spielst oder gegen Frankreich oder gegen England, die dich offensiv wahrscheinlich wahnsinnig beschäftigen werden, sondern gegen einen etwas kleineren Gegner, der wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Respekt hat und erstmal gucken wird. Ist, glaube ich, ein super Spiel, um herauszufinden, ob Kimmich nur was nach vorne kann oder ob der auch was nach hinten kann. Der kann bestimmt auch was nach hinten. Und dann muss man, wenn du dann weiterkommst in der nächsten Runde, hast du nochmal einen offensiveren und stärkeren Gegner wahrscheinlich, wo jemand wie Kimmich noch mehr gefordert wird. Ich kann mir auch Gegner vorstellen, wo ich, egal wie toll Kimmich gespielt hat, mir wünschen würde, dass Hövedes da hinten spielt, nämlich wenn da zum Beispiel Spanien kommt oder so, dann reicht mir das auch, wenn der einfach nicht über die Mittellinie geht und hinten wahrscheinlich einfach steht und alles im Griff hat. Das muss man mal gucken. Aber jetzt für heute Abend weiß ich nicht, was gegen Kimmich spricht. Das ist eigentlich super heute Abend.
Nee, ich meine das auch gar nicht so sehr aus Viertelfinale bezogen. Ich finde auch, dass man die Slowakei echt nicht unterschätzen darf. Ich frage mich nur, bisher war Löws Linie eher so, dass er sich schon bei den großen Gegnern dann dahingehend eingestellt hat. Also, dass er quasi dann sein System und seine Ausrichtung angepasst hat. Und ich frage mich, ob diese Zeiten jetzt noch bestehen oder ob man nicht mal sagen kann, nee, wir sind so selbstbewusst, wir spielen das, was wir spielen wollen. Und dazu gehören eben ein aufrückender oder zwei aufrückende Außenverteidiger, denn wir brauchen die, um eine Überlegenheit auf den Flügeln zu erzeugen. Zum einen stehen wir damit wahnsinnig breit und können Spielverlagerungen eröffnen. Und zum anderen können wir uns eben durch diese Flügelsituation durchkombinieren und kommen an die Grundlinie oder zu Halbfeldflanken. Und das ist ja eine Frage, die sich auch schon gegen die Slowakei stellt. Oder anders gesagt, wird Deutschland jetzt zu den Mannschaften gehören, die eher gucken auf das, was sie verlieren können und deswegen nach hinten eher absichern? Und dann wird es vielleicht ähnlich wie die Spiele gestern? Oder sagt man, nee, also Slowakei, ist insofern kein Maßstab, dass wir werden es über die Offensive auf jeden Fall gewinnen und hinten stehen wir bisher ja auch gut. Also nicht vollkommen unkontrolliert, aber schon quasi mit dem klaren Fokus, nein, wir müssen da in der ersten Halbzeit ein 1-0 setzen und dann da hinterher.
Also auf jeden Fall das Zweite, was du sagst. Ich habe die auch ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal gesehen habe, dass die so gespielt haben, dass sie was verlieren können. Das sehe ich bei der Mannschaft überhaupt nicht. Die spielen nie, dass sie Angst haben, was zu verlieren. Die wollen immer gewinnen. Und also die spielen auch immer so, die machen sich nie einen Kopf, dass da jetzt irgendwie viel gekontert werden könnte oder so. Die sind es gewohnt, die Kontrolle über das Spiel zu haben. Das bedeutet, nach vorne irgendwann die Szenen zu haben und das dann zu machen und nach hinten jetzt auch keine übertriebene Angst zu haben. Also die spielen,
ich finde, dass sie gegen Polen aber zum Beispiel so gespielt haben. Da haben sie wahnsinnig viel Wert auf Absicherung gelegt. Die Boateng und Hummels sind nicht mal bei Ecken nach vorne gegangen. Und wenn es dann halt vorne drin aus irgendwelchen Gründen, Formkrise, Gegner und so weiter, nicht viel kreiert wird, dann wird es sehr, sehr zäh und sowas ja gegen Polen.
Ja, das stimmt, aber das, glaube ich, lag gar nicht so sehr an den Polen. Das lag, ich glaube, zum einen an dem ersten Spiel, wo sie mal eine Viertelstunde nicht die Kontrolle hatten und ich glaube, das hat die genervt. Und da haben sie da ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt. Und das andere ist, weil es das zweite Gruppenspiel war, ja, okay, zweite Gruppenspiel, du willst es nicht verlieren in erster Linie. Ein Unentschieden ist auch okay, weil du weißt ja, dass du das dann im dritten Spiel noch regelst. Das ist ja auch schon immer so gewesen in der Gruppe bei der Mannschaft. Das zweite Spiel war meistens nicht so toll. Oder da haben sie mal auf Ergebnis versucht zu spielen. Aber sonst in den K.O.-Runden oder so habe ich nie von denen gesehen, dass die Angst haben, irgendwas zu verlieren. Die sind immer nach vorne gerichtet. Und aber trotzdem weiß ich nicht, wie du jetzt ein Slowakei-Spiel oder auch die Marschroute für so ein Slowakei-Spiel, was dir das bringt für das nächste Spiel, wenn die Skala ist Italien oder Spanien. Das sind zwei Enden von Möglichkeiten.
Das stimmt.
Und beides sind in einer Form kribbelige Gegner für die. Also gegen die einen verlieren sie immer und gegen die anderen verlieren sie in letzter Zeit immer. Gegen beide hat man jetzt, glaube ich, das Selbstverständnis irgendwie, dass da mal ein Sieg jetzt dran ist. Ich glaube, es ist auch möglich. Aber das ist von der Ausrichtung her so unterschiedlich, ob du jetzt gegen Italien oder Spanien kommst. Ich glaube, das hat keinerlei Einfluss auf das Spiel gegen Slowakei heute.
Okay, gebe ich dir recht. Was glaubst du denn in der Offensive? Meinst du, er wird wieder mit der Kombination Gomez und Götze ins Spiel gehen? Und kannst du mir sagen, woran es denn eigentlich hakt? Ich finde, das ist schwierig in Worte zu fassen. Also ich lande da ehrlich gesagt ganz schnell bei so Dingen wie Form von Müller zum Beispiel. Und ich mag aber solche Argumentationen nicht so ganz, weil das, woher soll ich wissen, ob der wirklich außer Form ist oder ob er nicht vielleicht auch einfach unterschiedliche Aufträge in allen drei Spielen von Löw hatte. Also sein Auftrag ist ja nicht immer, mach vorne komplettes Chaos. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, das von außen zu beurteilen.
Ja, also finde ich auch. Ich glaube, dass es gibt für Löw keinen Grund, jetzt irgendwas zu ändern in der Aufstellung. Mhm. Er kann sich natürlich mal Gedanken machen, ob er in der 70. Minute weiterhin immer Schürrle bringt und es ist immer dasselbe und da ist nicht viel Überraschung drin und ich weiß nicht, was das immer so bringt, wenn Schürrle da ist. Vielleicht kann er da auch mal gucken, mal wen anderes zu bringen. Ich finde auch nicht alles schlecht daran, wenn er Schürrle bringt, weil du weißt, was du kriegst und das ist ab der 70. ja manchmal auch nicht so schlecht. Mhm. Aber er kann natürlich mal gucken, ob man vielleicht das auch mal anders macht. Aber ansonsten an der ersten Elf, glaube ich, gibt es keine Notwendigkeit, irgendwas zu ändern. Auch wenn er generell, glaube ich, Götze vorne drin gut findet, scheint es ja jetzt doch besser zu sein, das andersrum zu machen. Und neben der, was du mit Form setzt, glaube ich, liegt ganz viel daran, wie die untereinander laufen, wie die auch Laufwege abstimmen und da ganz viel, was Gomez macht. Also ich glaube, Gomez hat in dem letzten Spiel versucht, in erster Linie anderen Leuten Räume zu schaffen. Mhm. Das ist was für Gomez eigentlich recht Neues, also soweit ich den verfolge. Und so ist der natürlich total nützlich, wenn der das schafft, Räume zu schaffen, weil dann sind die anderen ja ganz gut. Ich habe ja schon mal gesagt, dass mich bei Gomez immer nervt, dass Leute wie Özil dann meistens auch schlechter spielen, weil der halt irgendwo da rumsteht und jemand, der halt einen genialen Pass spielen will, kommt dann da halt zu Gomez irgendwie nicht so weit. Und wenn Gomez das verbessert, und das hat Löw ja auch nach dem Training, nach den ersten Trainings schon gesagt, dass Gomez viel besser läuft und sich viel besser vorne integriert, dann finde ich, hat er da absolut seine Berechtigung. Und dann ist auch Müller gefährlich und dann sind auch die anderen gefährlich. Offenbar ist Götze außen ein bisschen happier. Ich würde alles so lassen, aber es kommt total auf die Aufträge an, die der denen gibt. Wenn der jetzt Gomez sagt, mach zwei Tore und lass das mit den Räumen, dann spielt Gomez wieder so wie früher, wie die ganze Zeit. Und wenn der Gomez sagt, sieh zu, dass du Räume schaffst für alle anderen und er kriegt das ganz gut hin, dann sind die anderen auf einmal, sehen die besser aus.
Das ist ein hervorragendes Thema, Oliver. Obwohl wir jetzt schon überzogen haben, will ich da noch kurz mit dir drüber reden. Mich wundert es eher gut, Oliver, aber wenn wir wissen, wie lange unsere Telefonate sonst immer gedauert haben und wir haben dann nur über das deutsche Spiel gesprochen und noch so ein bisschen über die Italiener und Spanier, egal wo sie gerade im Turnier standen. Und über Brasilien haben wir viel gesprochen. Und wir haben, 2014, ach ja. So, mich erstaunt das ein bisschen. Alle Journalisten sitzen vor Ort und suchen händeringend nach Themen, die sie schreiben können, die neu sind. Und entweder ist es an mir vorbeigeflogen oder es gibt noch nicht die Geschichte, mein Gott, hat Gomez sein Spiel verändert. Ich finde tatsächlich, dass man bei ihm auffällig eine Weiterentwicklung seines Spiels erkennen kann. Ich weiß nicht, ob das an dem liegt, was er jetzt bei Beşiktaş macht oder ob das generell vielleicht auch einfach nur bei ihm geklickt hat, aber ich finde genau das, was du gesagt hast. Also zum einen, er läuft Räume frei, das ist aber auch nicht immer nur aktionistisches Laufen. Also gegen Nordirland war es ehrlich gesagt auch viel erstmal einfach nur den Raum besetzen, wo die Innenverteidiger decken müssen. Das hat schon viel gereicht. Dann hat er aber auch wirklich einige Ablagen und Weiterleitungen gespielt mit nur einem Kontakt, wo ich mir gedacht habe, ja, das waren jetzt mal mehrere Szenen, die so ein bisschen rankommen an damals 2012 gegen die Niederlande, wo er ihn mit der Hacke weiternimmt und dann das 1-0 erzielt. Ich habe den Eindruck, und das kann er jetzt sehr gerne heute Abend dann verifizieren und hoffentlich nicht falsifizieren, dass Gomez auch sich wirklich nochmal weiterentwickelt hat in der Art und Weise, wie er spielt.
Mhm. Aber bei uns beiden ist das ja jetzt natürlich einerseits, wir haben ein Spiel gesehen, wir haben das da so beobachtet, dann haben wir zwei, drei Zitate gehört oder Einschätzungen aus dem Training und dann bauen wir beide uns den Rest ja schon zusammen und dann sagen wir, das ist der neue Gomez. Ich glaube, ein Journalist, der die Nationalmannschaft betreut, guckt sich vielleicht auch noch mal ein zweites Spiel an. Also Gomez hat jetzt ein einziges Spiel gespielt gegen Nordirland und vielleicht guckt man sich das heute gegen die Slowakei noch mal an. Wenn er das da wieder so macht, dann würde ich den Text auch schreiben. Dann würde ich den auch gerne lesen, was sich bei Gomez jetzt verändert hat. Man, in Nuancen schreiben die ja schon, dass er ein bisschen anders ist. Also es wird jetzt bei Gomez wird immer altersweise zum Beispiel dazu geschrieben, weil er jetzt so relaxed ist und nicht mehr so auftritt wie früher, sondern sagt, das ist alles für die Mannschaft wichtig. Ich sitze auch gerne auf der Bank und ich muss auch keine Tore mehr schießen. Ich mache mir keine Gedanken mehr um meine Karriere und so weiter. Das ist den Leuten ja schon aufgefallen. Aber nur weil er jetzt in einem Spiel mal ein bisschen hat Räume schaffen können und ein bisschen mitkombinieren konnte mal, muss man da jetzt nicht gleich die Seite 3 für aufmachen. Wenn er das jetzt aber in den nächsten weiteren Spielen macht, glaube ich, wird das schon kommen. Das ist halt die Frage.
Okay, dann war ich da eben zu vorschnell. Vielleicht liegt es aber auch daran, an dem, was Peter Ahrens mir gestern gesagt hat in der Folge, wo er gemeint hat, bei allen, sogar bei den größten Bild-Schland-Redakteuren, würde ein Pessimismus vorherrschen gegenüber der deutschen Mannschaft. Also die wären sich alle sicher, Deutschland geht raus im Viertelfinale,
ja,
dann ist es vorbei.
Das ist ja schon immer so gewesen. Du weißt ja, einer meiner besten Freunde, Marco Mader, Grüße.
Ja, Grüße.
Grüße.
Geile Stuttgart-Prognose im letzten Rasenfunk.
Der beim SED arbeitet und immer bei der EM, WM und überall dabei ist, hat mir wirklich ein Jahr lang vor der WM in Brasilien in den Ohren gelegen. Dann hat er mir gesagt, wie stark die Brasilianer beim Confed Cup waren, jeden hergespielt haben, wie unschlagbar die sind und so weiter. Und er hat ein Jahr mir erzählt, dass Deutschland also im Achtel- oder Viertelfinale spätestens rausfliegt, chancenlos sein wird. Und nach dem Spiel gegen Brasilien habe ich ihm geschrieben und gefragt, und? Und dann hat er gesagt, ich habe es dir immer gesagt, wie sie die herspielen werden. Und das ist wirklich immer dasselbe. Ich weiß nicht, was die da alle untereinander tun, wenn die da in ihrem Journalistencamp bei der DFB-Elf sind. Vielleicht nervt es auch, wenn man nach so hässlichen Spielen dann noch in die Mixed Zone gehen muss und dann noch ins Hotel fahren muss, eine Stunde und alles. Aber also ich habe bei allen Leuten, die ich persönlich kenne, noch nie Euphorie gesehen im Turnierumfeld. Die waren immer pessimistisch.
Ja, ja, da stimme ich dir schon zu. Vor allem gibt's ja, also zumindest bei vielen Bayern-Reportern, die ich ja auch vor Ort zum Teil erleben konnte, journalistisch, da gibt's halt auch so einen Zynismus irgendwie. Mhm. Man lässt sich von nichts mehr mitreißen, weil man ist ja schon so erfahren und natürlich hat man alles genauso vorhergesagt und ne, klar kann der Gomez nichts, der muss weg und ach der Große, ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, der ist zu arrogant und dann kommt noch das ganze Boulevardzeug rein, was ja immer alle sicher wissen wollen.
Und das ist ja bei der Nationalmannschaft nicht anders. Also ich finde auch, also ich finde, wenn man Journalist ist und über Fußball schreibt, finde ich es komisch, wenn man Fan irgendeiner Mannschaft ist. Ich finde es komisch, wenn man so euphorisch ist und sehr pessimistisch ist. Im Zweifel finde ich aber Pessimismus noch ein bisschen besser als diese Euphorie, weil das ist nicht Teil des Jobs, das musst du nicht mitbringen. Du musst beschreiben, was da passiert. Ich finde diesen Zynismus manchmal aber ganz schön schwierig.
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der jetzt auch bei der Nationalmannschaft vorherrscht. Also ich beziehe mich jetzt auf, also bei den Bayern ist mir das ehrlich gesagt viel um die Ohren geflogen, wenn ich da.
Ich fand den 2014 fand ich den extrem. Da war irgendwie vor Turnierbeginn für viele Journalisten schon klar, dass die es schon wieder nicht gewinnen werden, dieses Turnier, obwohl sie doch seit Ewigkeiten längst dran gewesen wären. Also offenbar hat man vergessen, was für eine Mannschaft Spanien 4 bis 6 Jahre da zusammen hatte. Und dass Löw an allem schuld ist, dass sie das schon wieder nicht gewinnt. Also da war irgendwie immer noch dieses Italien-Spiel von 2012 irgendwie da drin. Hm. Und wenn man es mal sachlich anguckt, dann hat sich Löw vielleicht in all den Jahren, die der das macht, hat er sich 1-2 Mal verkürzt und einmal halt gegen Italien möglicherweise, soweit ich das beurteilen kann. Und da hängt ganz viel drin und bei Özil hängt auch ganz viel drin. Also ich bin überhaupt nicht bereit, immer noch nach all den Jahren, in der für die Nationalmannschaft spielt, über seine Körpersprache zu diskutieren. Der sieht halt so aus, der ist halt kein Klinsmann, Sunnyboy. Na und, ist mir doch egal, der spielt ab und zu einen unglaublichen Pass. Jeder Abwehrspieler auf der Welt hat Respekt, wenn der auf dem Platz steht. Und nur wir tun immer so, als wäre der Typ der letzte Hass, der depressiv über den Platz schlurft und nichts hinkriegt. Und dann ist er einmal genial und macht irgendwas Geiles. Und dann schreiben alle Journalisten wieder, ja, jetzt war er wieder super genial. Ja, ist er ja nur einmal im Jahr, wenn er das mal öfter wäre. Meine Güte, da ist auch ganz viel immer mit drin, so Persönliches, weiß ich, was den Leuten da nicht passt. Also über seine Körpersprache zu diskutieren, ist Wahnsinn. Immer noch, finde ich.
Ja, das stimmt. Wobei zumindest im Rasenfunk bist du jetzt, glaube ich, schon der Dritte oder der Vierte, der fast in gleicher Art und Weise genau das sagt. Also die Leute, die ich mir hier einlade, die wollen immer alle gar nicht darüber reden.
Das ist gut. Weil du nämlich gut auswählst, Max.
Ja, ja, genau, genau. Da, deswegen habe ich es jetzt gesagt. Oliver, ich habe vor allem danach ausgewählt, dass wir gerade den längsten Kurzpass aller Zeiten aufgenommen haben.
Es tut mir wahnsinnig leid.
Ist okay. Ich glaube, die Leute werden es verkraften. Wenn nicht, guckt euch einfach nochmal mein Facebook-Live-Video an. Das sollte euch persönlich stimmen, denn es ist wahnsinnig gut.
Große Gefühle.
Wir machen das ganz kurz. Wer gewinnt bei Ungarn gegen Belgien und spielt dann gegen Wales?
Oliver. Ich würde ja fast auf Ungarn tippen.
Weil gerne, also.
Ich bisher überhaupt nicht überzeugt
habe. Ja, mache ich auch. Ich sag auch. Bisher habe ich mir immer gedacht, 1-0 nach Verlängerung. Nach den Erfahrungen von gestern muss ich, glaube ich, auf 0-0 und Elfmeterschießen. Und Gábor Kiray hält einfach 5 Elfmeter, die sich in seiner Jogginghose verfangen. Ich habe darüber nachgedacht, das können die Colinas Erben mal klären. Wenn Kiray jetzt entschließen würde, er trägt nicht nur so eine Jogginghose, sondern mal so eine richtige weit herunterflackernde Hose. Gibt es eigentlich ähnlich wie beim Skispringen irgendwelche Bestimmungen zur Kleidung, dass sie nicht einen bestimmten Anteil des Körperumfangs übertreten darf? Weil ansonsten kann er sich ja einfach eine so krasse Jogginghose anziehen, dass es noch schwieriger wird, ihn zu tunneln.
Finde ich eine sehr gute Idee.
Ja, mega. Was einem nachts einfällt, nachdem man Kroatien gegen Portugal gesehen hat, nicht denkt, oh man Gott, über was sollen wir morgen reden?
Ja, man muss ja irgendwie runterkommen nach solchen Spielen. Das ist ganz normal, glaube ich.
Ja, das haben wir ganz gut geschafft, glaube ich. Wobei ich jetzt total pumped bin für die heutigen Spiele. Das hast du gut gemacht, Oliver.
Schön.
Ja. Meine Damen und Herren, Sie hörten Oliver Kucharski, den ihr kennt, entweder noch von Spox oder von neon.de. Er heißt auf Twitter Edgar Rums. Er benutzt Twitter sehr selektiv, was ich hart verurteile. Aber es gehört zu seinem Nimbus als Unantastbarer. Oliver, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Danke, Max.
Ach ja, Edgar Rums bei Twitter mit 3 M's wie Max. Und wir hören uns heute Abend nach dem Deutschlandspiel in einer Schlusskonferenz zum Deutschlandspiel und dann morgen früh wieder in einem Kurzpass. Bis dahin, Servus.